Wir machen das, der Politik-Podcast mit Fabian und Pia.
Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Wir machen das. Wir nehmen heute keine übliche Folge auf, sondern eine Spezialfolge, wie ich schon gesagt habe. Pia, warum machen wir denn eine Spezialfolge und worum geht's heute?
Ja, wir wollen heute eine Spezialfolge zum Thema Frauen in der Politik machen. Und wir haben uns dazu ein bisschen Zahlen recherchiert, verschiedene Studien, aber auch verschiedene Stimmen eingeholt. Also es wird dieses Mal ein paar mehr Voices geben. Warum nehmen wir das Thema Frauen in der Politik? Gerade in diesem Jahr haben wir gemerkt, wie unterschiedlich zwischen Männern und Frauen in der Politik in der Bewertung gehandelt wird. Also mich hat mehrfach es sehr aufgeregt, wie unterschiedlich Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin im Vergleich zu anderen Kanzlerkandidaten männlich behandelt wurde, wie unterschiedlich da die Bewertung war. Wir alle haben auch in 16 Jahren Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel erlebt, wie anders sie bewertet wurde, dadurch, dass sie eine Frau ist. Und ich kenne es auch aus meinem persönlichen Kontext, wenn ich mich mit anderen weiblichen Politikerinnen unterhalte. Und deswegen haben wir gedacht, wir moppern jetzt nicht in der regulären Folge irgendwie drüber, wie die Situation ist, sondern wir widmen uns dem Thema.
Genau, du hast es gesagt. Deswegen machen wir jetzt eine Spezialfolge Frauen in der Politik. Und zum Einstieg haben wir uns auch mal ein paar Zahlen rausgesucht, die einfach mal ganz deutlich machen, dass Frauen in der Politik immer noch krass unterrepräsentiert sind. Nämlich im neu gewählten Bundestag haben wir einen Frauenanteil von 34,7%. Das ist sogar ein Zuwachs von 4 Prozentpunkten im Gegensatz zum 2017 gewählten Bundestag. Ist aber auch noch nicht das Allzeithoch. Der höchste Anteil war 2013 beim gewählten Bundestag mit 37,1%. Aber man sieht immer noch, roundabout 2/3 der Mitglieder des Deutschen Bundestags sind Männer. Und in den Landesparlamenten und in den Kommunalparlamenten, also wenn man die zwei Ebenen tiefer geht, sieht es noch düsterer in Anführungszeichen aus, weil wir dort nur etwa 32% Anteil an Frauen in den Landtagen haben und auch gerade mal nicht mal 28% in den Kommunalparlamenten. Und man sieht einfach ganz, ganz deutlich, wir haben ein krasses Repräsentationsproblem von Frauen in den Parlamenten. Frauen machen die Hälfte unserer Gesellschaft aus, aber sind nur zu etwa 1/3 in den Parlamenten repräsentiert. Pia, als schon längeres Mitglied hier in unserem Landtag, wie sieht denn eigentlich bei uns der Frauenanteil aktuell im Rheinland-Pfälzischen Landtag aus?
Ja, leider im Gegensatz zum Bundestag ist bei uns der Frauenanteil sogar rückläufig. Wir hatten in der letzten Wahlperiode 2 mehr Frauen im Landtag und jetzt ist es so, dass wir von den 101 Abgeordneten nur 34 Frauen sind. Das ist tatsächlich sehr, sehr bedauerlich. Das heißt auch ähnlich in einem Prozentsatz wie im Bundestag, aber leider rückläufig. Ein Lichtblick bei uns in Rheinland-Pfalz ist allerdings das Kabinett. Wir haben nicht nur eine weibliche Ministerpräsidentin, sondern 5 Ministerinnen sind weiblich im Kabinett und 4 männlich. Das heißt, da sind sogar mehr Frauen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage dahinter, warum so wenige Frauen auch nicht nur in der hauptamtlichen, sondern auch in der ehrenamtlichen Politik sind. Also warum so wenige Frauen auch in einem kommunalen Rat sitzen. Das ist natürlich schon so ein bisschen die Bedingung, da wollen wir auch noch drauf eingehen.
Genau, du sagst das. Das wird auch ein großes Thema jetzt im Verlauf unserer Spezialfolge sein. Ein paar Facts noch zu den Parteimitgliedschaften. Wir Grüne sind auch die Partei mit Abstand mit dem größten Frauenanteil, nämlich wir haben 41% unserer Mitglieder, die Frauen sind. Danach kommen die Linken mit etwa 36%, die SPD mit etwa 33% und dann geht es auch schon deutlich unter die 30% mit der CDU mit 26%, die FDP mit 21,5%, die CSU mit 21% und die AfD mit gerade mal 18%. Das heißt, ihr seht auch, wir haben auch quer über die Parteien einen deutlichen Männerüberschuss einfach und das spiegelt sich natürlich dann auch in der Politik wieder, die in den Parteien, vor allem auch in den konservativen Parteien natürlich gemacht wird.
Vielleicht, wenn man, wie eben schon angesprochen, hinterfragt, warum so wenig Frauen in der Politik sind, ist ein sehr, sehr interessanter Blick, wenn man sich tatsächlich schon mal die kommunale Struktur anschaut, weil es ja oft der Einstieg ist, dass man erstmal auf kommunaler Ebene Politik macht und dann eben sich weiter engagiert. Und da ist es ganz interessant, weil oft wird ja auch, wir kennen das auch, wenn wir Leute ansprechen, hast du Interesse für einen Rat zu kandidieren oder sogar als Bürgermeisterin oder Landrätin, dann wird immer darüber diskutiert, wie kann ich denn nicht nur meine Erwerbstätigkeit, sondern auch meine Familienarbeit damit verbinden, mit einem politischen Mandat, mit einem Ehrenamt.
Genau.
Und wenn man sich das anschaut, dann ist es zunächst erstmal erfreulich. 71% der befragten Stadt- und Gemeinderätinnen sind Mütter. Allerdings, und das ist der Punkt, der zeigt, 2/3 sind dann eben von diesen Müttern, eben sind die Kinder schon älter als 16. Das heißt, aus der direkten Sorge erstmal raus. Und nur 7% haben tatsächlich Kinder unter 5 Jahren. Das heißt, gerade in der Kleinkinderphase, bevor auch die Kinder in die Schule gehen, in dieser Phase werden Frauen natürlich nicht in den jeweiligen Räten sind sie vertreten. Und das ist sehr, sehr bedauerlich, weil gerade diese Perspektive von Frauen, die Kinder auch versorgen, ist total wichtig, weil in den Gemeinderäten wird ja auch über die Kita-Struktur, über die Grundschulen eben entschieden. Das zeigt aber, dass in dem Alter, in dem dann teilweise Männer den Einstieg in die Politik auch finden, eben Frauen nicht vertreten sind. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt, wie können wir auch politisches Engagement, nicht nur mit Berufstätigkeit, also dass wir auch eine Vielfalt an Berufen in den Parlamenten vertreten haben, sondern auch tatsächlich mit Familiensorge verbinden können. Und da ist etwas, was mir häufig auch entgegenschlägt, ist einfach die Art und Weise, wie die Männer geprägten Strukturen so sind. Da kommen wir aber auch noch im Detail dazu.
Genau, du sagst es und wir sehen auch ganz klar, es gibt auch eine andere Statistik, die nochmal zeigt, wie die Altersstruktur der ehrenamtlichen KommunalpolitikerInnen in den Räten ist. Denn ein Großteil, also etwa 2/3 der KommunalpolitikerInnen sind 41 bis 60 Jahre alt und dann ist nochmal ein Viertel über 60 Jahre alt. Das heißt, wie du auch gesagt hast, jetzt gerade in dem Alter, wo man junge Erwachsene sind oder junge Mütter, die sind einfach krass unterrepräsentiert, auch in der Kommunalpolitik. Und das heißt, wenn wir auch schon mal noch einen großen Repräsentationsmangel an Frauen generell haben und dann auch nochmal junge Frauen und junge Mütter auch nochmal innerhalb dieses Repräsentationsmangels auch nochmal unterrepräsentiert werden, dann sieht man einfach, welche Interessen da auch dann total unter den Tisch fallen.
Und du erlaubst mir vielleicht an der Stelle die Fußnote. Umso mehr freue ich mich, dass mit Katharina Binz und Katrin Eder, zwei junge Mütter, Ministerinnen hier in Rheinland-Pfalz sind und dass mit Anne Spiegel eine junge Mutter auch auf Bundesebene Bundesfamilienministerin ist, weil ich glaube, gerade diese jungen Frauen sollten wir empowern, dass sie eben auch Verantwortung in der Politik übernehmen.
Genau, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Wir als Grüne können uns da auch ein bisschen mal auf die Schulter klopfen, wenn wir so tolle junge Frauen auch in den Spitzenpositionen haben. Und auch noch ein kleiner Side-Fact. Wir Grüne regieren ja in Rheinland-Pfalz seit 2011, das Bundesland, und hatten bis jetzt auch immer nur Frauen ins Kabinett geschickt.
Ja, das ist auch schön so. Und es ist ja auch sehr erfolgreich.
Wir haben schon angesprochen, es ging auch um den Bundestagswahlkampf, der ja so ein bisschen auch unser Aufhänger war, uns zu überlegen, warum wir über Frauen und in der Politik überhaupt mal reden müssen.
Genau. Wir hatten ja dann irgendwie eine Entscheidung zwischen zwei KandidatInnen bei den Grünen. Also wir hatten einmal die Überlegung, soll Robert Kanzlerkandidat werden oder soll Annalena Kanzlerkandidatin werden? Wie war denn deine Reaktion, als dann die Entscheidung da war?
Ich habe mich auf jeden Fall total gefreut, weil ich auch Annalena immer als sehr, sage ich mal, engagierte Kämpferin wahrgenommen hatte, die auch wirklich super kompetent ist und in allen Themen immer sehr eingelesen und detailversessen auch wirklich ist. Man merkt wirklich, wenn man ihr zuschaut beim Politikmachen oder sich auch mal mit ihr unterhält, dass sie einfach das große Bedürfnis hat, die Themen auch wirklich im Detail zu durchdringen und daraus dann auch Politik zu machen. Und man merkt aber auch immer, und das betont sie auch sehr, dass sie ihre Rolle auch als Mutter auch wirklich in die Politik einbringen will. Als Mutter von zwei Kindern und das auch was ist, was in der Spitzenpolitik, auch vor allem in der Bundesspitzenpolitik, Spitzenpolitik ja auch, wie wir auch schon gesagt haben, total unterrepräsentiert ist. Und ich habe mich einfach riesig gefreut, dass sie auch mit einem ganz anderen Herangehensweise als diese, sage ich jetzt mal, älteren Herrschaften, die dann auch immer um das Kanzleramt sich bewerben, an die Sache herangegangen ist. Und es hat auf jeden Fall auch, sage ich mal, dem Wahlkampf eine ganz andere Note gegeben. Und da sind auch ganz andere Themen und Perspektiven diskutiert worden. Aber du hast auch schon gesagt, wie wir danach mit ihr wirklich auch umgegangen wird, wie sie bewertet wurde und auch wie ihr Auftreten ganz anderes bewertet wurde als das von Männern. Das hat uns jetzt wirklich auch zum Anlass gegeben, jetzt auch nochmal heute ausführlich darüber zu reden.
Und wir haben da auch ganz interessante Zahlen gefunden tatsächlich, was diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen anbelangt. Also inwieweit tatsächlich an Frauen andere Erwartungen gestellt werden als an männliche Politiker an der Stelle. Und da haben tatsächlich 65% der Politikerinnen gesagt, ja, an Politikerinnen werden andere Erwartungen gestellt und nur 36% der Politiker haben diese Aussage bestätigt. Wenn man sich in die Details, was wird denn mehr erwartet, ist tatsächlich, dass sie überdurchschnittlich viel leisten. Das haben 43% der Politikerinnen bestätigt, dass das erwartet wird, also dass man sich nochmal mehr behaupten muss als männliche Mitbewerber. Also Stichwort immer nochmal dreimal mehr vorbereitet in der Sitzung zu kommen, immer noch das Gefühl zu haben, immer noch nicht irgendwas genug gelesen zu haben, also das klassische Aktenfresserin-Dasein. Aber auch, dass von ihnen erwartet wird, eine Art attraktivere Erscheinung, also auch dass das Äußerliche total bewertet wird. Das haben 30% der Politikerinnen zugestimmt, dass das Gefühl haben, dass hier auch eine andere Erwartung gestellt wird und dass sie sich auf bestimmte Themen spezialisieren. Und das muss ich jetzt mal als jemand sagen, der 10 Jahre lang Innenpolitik gemacht hat. Ja. Da gab es von den anderen Parteien wenige Frauen. Zum Glück gibt es viele weibliche Innenpolitikerinnen bei den Grünen. Aber bei den anderen war es so, dass es ein klassisches Männerthemengebiet ist. Also, dass eher von Frauen erwartet wird, dass sie sich um Integration, Familie, Soziales kümmern. Das wird auch überdurchschnittlich erwartet. Also, da merkt man, wenn man sich diese Umfrage anschaut, dass dann ziemlich auch von den Frauen dieser Erwartungsdruck wahrgenommen wird und dass teilweise von den männlichen Befragten diese Wahrnehmung dieser unterschiedlichen Erwartungshaltung aber nicht so gegeben ist. Aber das sind teilweise so unterbewusste Mechanismen, dass sozusagen das mehr erwartet wird und kritischer bewertet wird. Das haben wir auch gemerkt, als es um möglicherweise Fehler geht, die eine weibliche Politikerin begeht im Vergleich zu Fehlern, die ein männlicher Politiker begangen hat, dass wesentlich schärfer mit Fehltritten umgegangen wird. Und ich glaube, da sollte man sich einfach immer hinterfragen, mit welcher Erwartungshaltung man einer Person gegenübertritt.
Ja, du hast auch schon gesagt, du hast auch als Frau Innenpolitik gemacht, du hast auch Digitalpolitik gemacht. Welche Erfahrungen hast du denn bisher gemacht mit den unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die an Männern und auch an Frauen in die Politik gerichtet werden? Kannst du da auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Naja, also das sind immer so unterschwellige Dinge. Also zum einen ist ja bei mir auch noch der Punkt, es ist nicht nur Frau, sondern Frau und Jung und dann auch Frauen und Jung und Grün. Das heißt, man ist irgendwo immer noch sozusagen Teil einer sehr, sehr kleinen Gruppe. Dass es immer so eine gewisse Zeit gedauert hat bei einer Diskussion oder in einem Ausschuss, in irgendeinem Gremium, bis ich ernst genommen wurde. Also ich musste sozusagen mit mehreren Redebeiträgen oder mehreren Sitzungen erstmal zeigen, ja, ich kann da dazugehören, ja. Und da hatte ich immer so den Eindruck, ich musste erstmal in diese Akzeptanzschwelle erreichen. Und da hatte ich den Eindruck, dass das bei männlichen Kollegen, die sozusagen qua Amt, so ich bin jetzt der Landtagsabgeordnete, viel schneller erreicht war. Dann das unterbrochen werden, dass man unterbrochen wird, wenn man spricht. Und dann so, ach, Mädchen, das geht schon noch, so dieses Abtun, so, ne, dass man, so, hey, diese Herabstufende und das auch, wenn man engagiert sich in eine Diskussion eingebracht hat, man ganz schnell emotional dargestellt wird. Aber ich glaube, wir haben da auch nochmal einen praktischen Einblick.
Ja, genau. Und einen praktischen Einblick, du sagst es, wir haben auch schon gesagt, wir haben viele GästInnen auch, die wir in diesen Podcast einbinden und das machen wir wieder mit unseren üblichen Voices. Und die erste Voicey kommt von unserer wunderbaren Frauenministerin Katharina Binz, die uns auch mal erklärt, wie aus ihrer Sicht Politik, Frauen in der Politik, aber auch Sexismus zusammenhängen.
Ja, Sexismus in der Politik ist natürlich ein weites Feld, zu dem man sehr viel sagen kann. Und ich glaube, jede Frau, die sich in der Politik bewegt, die kann da auch was zu sagen. Denn ich würde wirklich mal sagen, keine politische Laufbahn einer Frau findet statt, ohne dass sie sich an irgendeinem Punkt auch mit Sexismus auseinandersetzen muss. Was ich für mich immer oder was mich da an der Stelle sehr bewegt, das ist tatsächlich der doppelte Standard, der oftmals gilt zwischen Männern und Frauen. Also an Frauen werden oftmals viel, viel höhere Anforderungen gestellt als an Männer, um das Gleiche zu erreichen. Und oftmals sind es auch Anforderungen, die Frauen vielleicht gar nicht erreichen können. Und ich finde, man hat auch jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, auch in der Bundestagswahl wieder gesehen, dass es gerade bei Frauen sehr oft dazu kommt, dass sie bewertet werden an bestimmten Maßstäben, die einfach unfair sind. Also wenn beispielsweise die Stimme von Frauen grundsätzlich als anstrengend oder nervend bezeichnet wird, das kennt man eigentlich von keinem einzigen männlichen Politiker. Bei Frauen ist das oft der Fall oder Frauen, weibliche Politikerinnen werden auch sehr oft als anstrengend bezeichnet, als nervig. Und das sind alles Zuschreibungen, die auf Männer überhaupt nicht zutreffen, beziehungsweise männliche Politiker werden dann so ja zupackend, leidenschaftlich, motiviert. Und bei Frauen kippt das dann eher schnell ins Negative. Also das ist für mich wirklich das, wo es nach wie vor viel zu tun gibt, weil da muss sich einfach was in den Köpfen ändern, bei diesen Doppelstandards, die angelegt werden. Und da würde ich auch einfach gerne weiter dranbleiben und dran arbeiten, um das in Zukunft dann zu ändern.
Ja, danke Katharina für deine Sprachnachricht. Pia, du hast sicher ja auch schon, wie du gesagt hast, Erfahrungen gemacht, dass du irgendwie anders bewertet wurdest. Aber hast du auch schon mal wirklich richtig krasse sexistische Erfahrungen in der Politik gemacht?
Also tatsächlich der Unterschied, glaube ich, zu meinen männlichen Kollegen, abgesehen davon, dass ich häufiger unterbrochen werde in Diskussionen. Und der andere Punkt, dass wenn ich als Frau etwas in der Diskussion aufbringe, manchmal auf diesen Punkt nicht eingegangen wird und männlicher Kollege, wenn er genau denselben Punkt in der Diskussion vorbringt, plötzlich darauf eingegangen wird. Also es wird sozusagen da ignoriert, welche inhaltlichen Anregungen gekommen sind und das ist halt schon echt bitter. Finde ich tatsächlich ist der entscheidende Unterschied, dass wenn ich Schmähmails und Kommentare bekomme, dann sind sie häufig sexistisch konnotiert. Also das heißt, wenn ein männlicher Kollege eine Anfeindung bekommt, dann ist sie eben nicht sexistisch konnotiert, sondern eben auf die Politik bezogen. Und bei Frauen haben wir das eben zugespitzt sexistisch.
Ja, das auf jeden Fall. Wir haben auch schon darüber geredet, warum sehr wenige Frauen einfach in der Kommunalpolitik sich da engagieren. Und das hat auch oft was, wie wir schon gesagt haben, mit den männlich dominierten Strukturen zu tun, die sich da vorfinden. Wir haben da wirklich auch ein paar Zahlen. Frauen sagen einfach, sie werden wesentlich häufiger in Diskussionen unterbrochen, eben als Männer. Und sie sagt auch, viele Frauen sagen auch, ihnen wurden auch zum Teil wichtige Informationen vorenthalten und die werden dann einfach in reinen Männerrunden besprochen, wo einfach Frauen gar nicht einfach vorkommen. Und viele Frauen sagen einfach auch, sie müssen sich viel mehr und viel krasser einfach anstrengen, um das zu erreichen, was Männer mit wesentlich weniger Aufwand erreichen. Und sie haben auch weniger Chancen überhaupt, interessante Aufgaben oder Positionen zu bekommen als Männer. Und das ist ja eigentlich auch bei uns ein Grund, warum wir Grünen jetzt seit fast Anfang der Parteigeschichte unser grünes Frauenstatut haben, wonach auch alle Listen oder auch alle Gremien eben paritätisch besetzt sein müssen. Und somit durchbrechen wir auch als Partei diese gläserne Decke, die sich oft, sage ich jetzt mal, wenn man kein Frauenstatut hat, wenn man keine Quote hat, dass sich da automatisch einfach diese Männerrunden immer zusammenfinden.
Ja, also das heißt tatsächlich, dass die Art und Weise, wie teilweise Politik in männerdominierten Bereichen funktioniert, Frauen abschreckt, dass teilweise das männlich dominierte Redeverhalten Frauen abschreckt, auch diese Endlossitzung, ohne dass man zum Ziel kommt.
Ja.
Das können sich halt auch nur Leute erlauben, die zu Hause halt nicht sich um den Haushalt kümmern müssen und um Kinder und alles sozusagen regeln müssen, sondern jemanden haben, an dem sie das möglicherweise auslagern können. Und das muss man halt auch einfach klar sagen, dass Frauen, das schätze ich sehr, in der Tendenz, Frauen sehr, sehr zielorientierte Diskussionen führen. Und ich bin ein großer Fan davon, auch eine Sitzungskultur einzuführen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt um 19.30 Uhr Sitzung und wir wollen um 21 Uhr zu Ende sein. Und dann weiß jeder, kann er planen, tatsächlich, was das Sitzungsende ist. Und das ist ein großes Problem in kommunalen Zusammenhängen, wenn ich an die sehr, sehr langen Stadtratssitzungen denke. Und dann werden nochmal Redebeiträge von 10, 15 Minuten gehalten und die Diskussionen drehen sich im Kreis, dann glaube ich, ist das sehr frustrierend und wirbt nicht unbedingt Frauen auch für die Politik. Aber ein anderer Punkt ist tatsächlich die Anfeindung. Das heißt, wenn man als Frau wahrgenommen wird in der Politik, dass man auch nicht nur anders bewertet wird, das heißt wesentlich kritischer, das hatten wir eben schon erwähnt, sondern auch wenn man richtig hart angegangen wird, beleidigt wird, es oft sexistisch ist. Und da haben wir auch Zahlen dazu.
Und zwar viele der befragten Frauen, die bei einer Allensbach-Studie auch mitgemacht haben, zum Thema Frauen auch in der Politik, geben an, dass sie auch sexuellen Belästigungen oder unerwünschten und unangemessenen Bemerkungen, Blicken oder Berührungen ausgesetzt sind. Und das waren rund 40% der befragten Politikerinnen, die das gesagt haben. Und 2/3 der Politiker unter 45 Jahren wurden laut der Studie auch schon sexuell belästigt und davon 7% häufiger und 22% ab und zu. Und das sind schon wirklich krasse Zahlen, wo man auch nochmal sieht, dass es in der Politik, dass da oft auch einfach Machtverhältnisse oder Machtpositionen auch zum Teil ausgenutzt werden zu sexueller Belästigung oder auch sexuellem Missbrauch. Und das ist auch ein Thema, über das man immer wieder sprechen muss und das man auf keinen Fall tabuisieren darf.
Aber auch zu dem Thema eine ganz interessante Stimme und wir konnten tatsächlich für unseren Podcast und für dieses Thema Ricarda Lang, unsere stellvertretende Bundesvorsitzende, gewinnen. Und hier ist das Voicey von Ricarda.
Gerade als junge Frau in der Politik habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man auf sein Alter und auch auf sein Geschlecht reduziert wird. Zum Beispiel habe ich ganz häufig in meiner Zeit bei der Grünen Jugend so Sprüche gehört wie, naja, jetzt bist du noch jung, da bist du radikal, aber irgendwann wirst du schon erwachsen und dann wirst du auch vernünftig. So ein bisschen, als ob der Wunsch nach Veränderung so was wäre wie ein schlechter Haartrend aus der Teenagerzeit, der sich irgendwann schon rauswächst. Das heißt, der Wunsch nach Veränderung wird sozusagen kleingeredet und einfach nur zu einem Trend oder zu einer Altersfrage gemacht. Dabei haben wir ja gerade in den letzten Jahren gesehen, dass eigentlich nichts daran vernünftig ist, einfach nur den Status quo zu erhalten und zu verwalten. Also zum Beispiel weiterhin unsere Zukunft in Kohlekraftwerken zu verbrennen oder auf eine Art und Weise zu produzieren, die die momentanen Grenzen überschreitet. Und deshalb habe ich für mich auch irgendwann entschlossen, mich davon nicht verunsichern zu lassen, weil ich davon überzeugt bin, dass klar gerade ein weitgehender Veränderungsanspruch eigentlich das Vernünftigste ist, was wir gerade machen können, weil es die Voraussetzung dafür ist, in der Zukunft Sicherheit und Stabilität zu schaffen. Und das hat mir auch immer wieder geholfen, auch als Frau in der Politik zu wissen, warum bin ich hier und was will ich? Weil das einem eben genau die Stärke gibt und auch die Kraft gibt, die man braucht, um sich nicht verunsichern zu lassen. Weil ganz häufig, wenn man Sexismus erlebt, und das kann ja ganz oft auch subtil sein, das sind ja häufig keine krassen offenen Angriffe, klar gibt es auch digitale Gewalt und Hate Speech, aber gerade im direkten Umgang ist es ja oft sehr viel subtiler, sowas wie, ach, das haben Sie aber total gut gemacht, Frau Lang, für Ihr Alter, oder dass einem weniger zugehört wird als Männer mit im Raum, dass man häufiger unterbrochen wird. Und mir haben in diesem Moment 2 Dinge geholfen. Einmal, mich eben immer genau daran zu erinnern, warum bin ich hier, warum mache ich das? Und ich weiß, dass das, wovon ich politisch überzeugt bin, einen Wert hat. Und diesen Wert müssen mir nicht andere zugestehen, sondern habe ich aus meinem politischen Anliegen heraus. Und dann lasse ich mich auch nicht davon verunsichern, wenn andere Leute es probieren. Weil genau darum geht es bei diesem Sexismus. Es geht um Macht und es geht um Verunsicherung. Und dieses Spiel sollten wir nicht mitspielen. Und zweitens hilft es, und das würde ich euch total empfehlen, andere Frauen nicht immer als Konkurrenz zu sehen, sondern vor allem als Verbündete. Sich gegenseitig zu unterstützen. Das kann ganz, ganz konkret im Alltag sein, dass man sich aufeinander bezieht, dass wenn eine andere Frau, ich hatte mal so eine Erfahrung, da wurde, ich habe was gesagt, danach hat dann ein Mann nach mir gesprochen, danach meinte ein weiterer Mann, naja, wie gerade der Volker total gut gesagt hat. Und dann hat einfach eine andere Frau interveniert, Katja Schulze aus Bayern war es damals, und meinte, du meinst bestimmt Ricarda, oder? Solche ganz kleinen Dinge, wo wir uns solidarisch miteinander verhalten, die stärken uns total. Und das ist eigentlich meine Erfahrung aus der Politik, die ich allen mitgeben würde, wie stark uns Solidarität macht, weil wir müssen uns nicht damit begnügen, ein kleines Stück vom Kuchen abzubekommen und dann besonders hart um die Krümel zu kloppen, sondern wir können mindestens die Hälfte des Kuchens gemeinsam beanspruchen und lasst uns das zusammen tun.
Ja, danke Ricarda für deine Stimme, die auch wirklich immer sehr, sehr wertvoll ist in den feministischen Diskussionen, aber auch in den feministischen Kämpfen, die da draußen immer noch ausgefochten werden. Pia, du bist jetzt schon 10 Jahre oder über 10 Jahre im Landtag. Kannst du denn auch vor allem seit die AfD in den Landtag eingezogen ist, auch eine Veränderung, den Umgang mit Frauen in der Politik oder auch die Debattenkultur herrscht, feststellen?
Wir merken schon in der Art und Weise, wie gerade seitens der AfD Themen besprochen werden, dass sie tatsächlich weit weg sind von einem modernen Frauenbild, sondern auch noch sehr, sehr stark ein traditionelles Familienbild an den Tag legen, dem die Frau sich der Familie zu widmen hat. Deswegen werden Einrichtungen wie Kitas oder Ganztagsschulen kritisch gesehen und so latent sozusagen Frauen damit etwas unterstellt, dass sie sozusagen zulasten der Kinder irgendwie arbeiten gehen. Ich fand, für mich war sozusagen so ein Fanal, wie werden Frauen in der Politik wahrgenommen, ab wann dürfen sich Frauen auch in der Politik einbringen, wann damals die Aussage des Spitzenkandidaten, der dann später auch Fraktionsvorsitzender wurde, der sozusagen Frauen aufgrund ihrer Kinderlosigkeit, wir hatten zu dem Zeitpunkt 2 Spitzenkandidatinnen, die keine Kinder hatten hier in Rheinland-Pfalz oder auch haben, dass er gesagt hat, die haben ja nicht mehr Kinder gekriegt, wie sollen die sich sozusagen jetzt in Diskussionen einbringen? Sozusagen eine Frau darauf zu reduzieren, ob sie sich fortgepflanzt hat, leiblich oder nicht. Und dann sozusagen sei sie erst vollständiges Gesellschaftsmitglied und könne sich erst äußern. Das wäre eine Aussage, die man sozusagen auf Mann, da ist es immer unerheblich in der Politik, ob jemand Kinder hat oder nicht. Und es ist eher besonders bemerkenswert, wenn ein Mann sagt, aufgrund meiner Kinder und der Kinderbetreuung sozusagen mache ich jetzt nicht den nächsten Karriereschritt. Und das ist dann berichtenswert. Ja, das heißt, dass Frauen da auch unterschiedlich bewertet werden und von gerade von dieser Partei ihr Wert dahingehend bemessen wird, inwieweit sie zur Fortpflanzung auch irgendwie beitragen. Und das finde ich, das war damals für mich zu wissen, dass eine Partei im Landtag ist, die eine derart, finde ich auch, Frauen da ihre freie Entscheidung irgendwie in Frage stellen und ihre freie Entfaltung in Frage stellen, auch was Abtreibungsfragen anbelangt. Da haben wir ja auch mit dem jetzigen Fraktionsvorsitzenden einen ganz haarscharfen Abtreibungsgegner sitzen. Das ist für mich schon ein ziemlicher Frontalangriff an die Selbstbestimmung von Frauen. Und ich muss sagen, ich befürchte, dass wir da noch heftige Anfeindung haben werden, aufgrund auch der Maßnahmen, die wir dankenswerterweise auch was in modernes Familienrecht, Selbstbestimmungsrecht und auch die Frage von Abtreibung im Koalitionsvertrag auf Bundesebene haben, werden wir nochmal heftige Debatten haben, die offenbaren, was für ein Frauenbild dahinter steckt.
Ja, du sagst es. Und zum Thema Sexismus in der Politik haben wir auch noch eine weitere Voicey bekommen, die wir auch jetzt hier einspielen werden, nämlich von der wunderbaren Katharina Schulze aus Bayern, dort Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, die uns auch nochmal berichtet, was für sie Sexismus in der Politik, aber auch im Alltag ausmacht und dass es einfach auch Realität ist.
Leider erlebe ich Sexismus in der Politik regelmäßig, analog wie auch digital. Beispielsweise bin ich mal im Bayerischen Landtag die Treppe zum Plenarsaal hochgelaufen und auf einmal hörte ich halb in meinem Ohr die Stimme von einem Kollegen aus einer anderen Fraktion, der zu mir gesagt hat, oh, in dieser Strumpfhose sehen deine Beine ja besonders toll aus. Und ich dachte mir in dem Moment nur, what the fuck? Das ist sowas, was passiert. Oder ich erlebe auch viel Sexismus digital. fast täglich, wenn ich in der Früh in meinen Social-Media-Kanälen reinschaue, habe ich irgendwelche Nachrichten, wo jemand mein Aussehen kommentiert, wo jemand mich meint, man müsse mich vergewaltigen oder man würde mich nicht mit der Kneifzange anfassen. Oder eben so Sachen, dass mir gesagt wird, dass das Kleid falsch ist, was ich trage, oder besonders schön. Und da denke ich mir immer nur so, Leute, können wir nicht über Politik reden? Ihr könnt ja gerne über meine Themen, über meine Diskussionsbeiträge mit mir diskutieren, aber doch bitte nicht über mein Äußeres. Das ist doch wohl einfach nur sowas von das alte Jahrhundert. Aber leider ist das immer noch Realität für sehr, sehr, sehr viele Frauen, nicht nur in der Politik.
Ja, vielen Dank, Katharina, nach München. Und wir haben auch mit dir ja auch im Wahlkampf auch zusammen auch schon digitale Events hochgezogen. Und wir haben auch immer wieder gesehen, dass du auch in den sozialen Netzwerken krass sexistischen Anfeindungen ausgeliefert bist und dich aber auch immer erfolgreich dagegen wehrst und auch dagegen Haltung beziehst. Und das ist einfach auch super wichtig. Und deswegen auch nochmal große Solidaritätsgrüße nach München aus Mainz in den Bayerischen Landtag. Und danke für deinen Einsatz auch für Frauen und auch junge Mütter in der Politik und dass du da so standhaft bleibst und immer Klarstellung beziehst.
Ja, die Frage ist, was können wir dagegen tun? Vielleicht auch mal so ein bisschen positiv nach vorne hin gesehen, eine wichtige Sache. Und das ist, glaube ich, wenn man sich tatsächlich die Biografien und die Möglichkeit von Frauen in die Politik einzusteigen anschaut, dann gibt es immer mal möglicherweise Phasen, in denen Frauen nicht ganz so aktiv sein können. Das heißt, Männer, die möglicherweise nicht so viel Sorgearbeit zu Hause übernehmen, wenn Kinder auf die Welt kommen, können halt ununterbrochen politisch aktiv sein. Manche Frauen sozusagen sagen, nee, aufgrund des Workloads dann auch noch bis spät in die Nacht im Gemeinderat sitzen, das mache ich nicht. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Und da geht es darum, wie können wir diese Netzwerke, die Männer sozusagen kontinuierlich über die Jugendorganisationen bis hin dann ins Erwachsenenalter haben können, wie können wir dagegen steuern? Und da finde ich immer, mein Ansatz ist tatsächlich, Mädels bildet Banden, also zu sagen, dass man sich gegenseitig supportet und sich gegenseitig beisteht und auch gleichzeitig auch von den männlich gelesenen Mitgliedern in der Partei auch der Support kommt und die Wahrnehmung kommt, es ist noch immer etwas anderes, selbst in Parteien mit einer Quote ist es immer noch etwas anderes, also dass da der volle Support sowohl untereinander, also bei weiblich gelesenen Personen als auch bei Männern kommt.
Ja, du sagst es und das ist auch immer super wichtig, dass man sich auch als Mann in der Partei oder auch in der Politik bewusst macht, dass man einfach gewisse Privilegien einfach leider hat und dass man auch die, sage ich jetzt mal, auch immer sich dessen bewusst wird, dass man diese Privilegien hat und dass man auch zum Teil auch auf Privilegien natürlich auch verzichten kann. Und deswegen ist es auch immer wichtig, sich als Mann zu sensibilisieren und zu gucken, ist das jetzt, welche Auswirkungen hat jetzt konkrete Politik auf Frauen? Wie wird hier in diesem Raum gerade diskutiert, debattiert? Wie ist die Diskussionskultur? Und sich dessen auch einfach bewusst sein. Das ist schon mal super wichtig. Aber natürlich kann man auch noch weitere Sachen machen und darüber hinausgehen, indem man auch einfach sich als Mann klar für Frauenpolitik auch einsetzt. Das ist auch immer wichtig, wenn wir komplett den Feminismus haben wollen und feministische Politik machen wollen, dann müssen die auch auf jeden Fall die Männer mittragen und die ganzen frauenpolitischen Errungenschaften auch verteidigen, wenn man auch dafür angegriffen wird und auch dafür kämpfen natürlich und einstehen. Und wir haben jetzt eine letzte wunderbare Sprachnachricht auch in unserem Podcast von der wunderbaren zukünftigen Staatsministerin für Kultur und Medien, der Claudia Roth, die uns auch nochmal erklärt, was für sie Frauen und Feminismus in der Politik ausmachen und was das Patriarchat bedeutet und wie sich das auch vor allem auch auf unsere Demokratie auswirkt und was man auch dagegen tun kann. Voice up.
Es gibt Rassismus in unserer Gesellschaft, ja. Und der Rassismus hat einen Bruder. Und dieser Bruder ist der Sexismus. Rassismus und Sexismus sind zwei Seiten einer Medaille. Der zeigt sich vor allem, wenn Maskulinisten glauben, sie könnten sich zurückholen oder holen, was ihnen nicht gehört. Sie wollen eine Welt bewahren, in der Sexismus, Rassismus und andere Strukturen, Ungleichheiten aufrechterhalten, von denen sie profitieren, von Ungleichheiten, wo sie glauben, sie sind ganz oben und Frauen sind ganz unten. Hass gegen Frauen, auch Hass im Netz, ist eine Form von patriarchaler Gewalt, die Frauen klein machen will, die Frauen klein halten will. Und das ist ein Angriff, ein gezielter Angriff auf unsere lebendige, streitbare Demokratie. Übrigens auch auf den Artikel 1 unseres Grundgesetzes, denn dort steht ja nicht, die Würde des Mannes ist unantastbar. Die Hasser und Hetzer, die wollen, dass wir uns gewöhnen, dass wir uns zurückziehen, dass wir still werden, dass wir schweigen. Sie wollen, dass wir daran zweifeln, ob unser Engagement das alles wirklich wert ist. Sie wollen uns Angst machen, sie bedrohen uns damit, sie wollen den Rückzug. Und das ist für unsere Demokratie ein massives Problem und es ist auch ein Angriff auf die Demokratie. Frauen sollen ihren Normen entsprechen, gefallen, still und leise sein, bloß keinen Anspruch auf Macht und auf Ressourcen stellen. Nicht mit uns. Wir sind angetreten um die Hälfte der Plätze, nicht erst im Himmel, sondern im Hier und Jetzt. Aber natürlich geht Sexismus nicht einfach an einem vorbei. Gehen Demütigungen, Beleidigungen, Bodyshaming, all diese Geschichten, all diese Versuche nicht spurlos an einem vorbei. Sexualisierte Gewaltfantasien, sexualisierte Morddrohungen sind das Übelste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Aber wir dürfen uns nicht davon abhalten lassen, wir selber sein zu wollen. Wir sollen uns viel mehr dagegen wehren und mit allen Mitteln, mit dem aufrechten Gang, mit Solidarität, mit Strafanzeigen, mit deutlich machen, ihr könnt uns nicht kleinkriegen. Wie wehrt man sich gegen sexistische Drohungen, gegen sexistische Anmache, gegen sexualisierte Gewaltfantasien? Es ist natürlich ganz schrecklich, was da auf einen einprasst. Und natürlich geht diese Drohung, gehen diese Gewaltfantasien nicht spurlos an einem vorbei. Jetzt kannst du natürlich aus dir selber so eine Art Panzer machen, um dich rum, dass dich gar nichts mehr erreichen kann. Das will ich aber nicht. Ich will sensibel bleiben, ich will offen bleiben, ich will mich nicht ändern, nur weil die mich so bedrohen. Das heißt, ich brauche Solidarität, also Solidarität organisieren, gegen Argumente, Gegenwehr organisieren, auch mit der Hilfe von Anzeigen, von Gerichten, von Staatsanwaltschaften. Das hat sehr lange gedauert, bis sexualisierte Gewalt als solche auch anerkannt worden ist oder überhaupt erkannt worden ist, dass es nicht Normalität ist, Frauen mit sexualisierten Gewaltfantasien zu überziehen. Und es war eine langjährige Praxis, dass die Fantasien, die dich auf ganz unterschiedliche Art und Weise im Konjunktiv umbringen wollen, mit sexualisierten Gewaltfantasien umbringen wollen, dass die strafrechtlich nie als tatsächlich einklagbar, als relevant angesehen worden sind. Das hat sich glücklicherweise verändert, aber es braucht noch sehr viel mehr Programme für Polizei, für Staatsanwaltschaften, für Gerichte, damit die überhaupt erkennen, was sexualisierte Gewalt ist. Eines ist ganz wichtig, Gesicht zu zeigen und die Stimme zu erheben gegen die, die versuchen, dich zum Schweigen zu bringen. Gesicht zu zeigen und die Stimme zu erheben und dich solidarisch vor diejenigen zu stellen, die noch ganz anderer Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt sind. Es ist ein Unterschied, ob eine wie ich angemacht wird oder ob eine Frau, die schwarze Hautfarbe hat, die People of Color ist, die Transfrau ist, die eine Frau mit Behinderung ist, ob die angemacht wird. Und deswegen sage ich, wir müssen die Solidarität zeigen, denn es geht um unsere Demokratie, um die Menschenwürde und um den Widerspruch und Widerstand gegen die Demokratiefeinde und Frauenhasser.
Ja, danke Claudia. Vor allen Dingen, ich meine, Claudia ist auch so eine Kämpferin, schon über so lange Zeit und mit so einer Leidenschaft in der Politik, dass sie auch wirklich so ein Role Model ist, wie man sich auch noch über die ganzen Jahre und auch bei den vielen Anfeindung, die man bekommt, sich die Herzlichkeit behalten kann. Das finde ich so bemerkenswert bei ihr. Vielleicht wirklich nochmal zu den Punkten, was man als Mann machen kann. Also ich finde es total gut, Fabian, wir zusammen zerschmettern das Patriarchat. Das finde ich total gut, weil wir brauchen natürlich alle Teile der Gesellschaft, dass wir tatsächlich das Patriarchat eben abschaffen und feministische Politik umsetzen können. Du hast ja schon gesagt, was man machen kann. Glaubst du, dass wir noch ein bisschen mehr Bewusstsein bei männlich gelesenen Personen brauchen, was Frauen sozusagen erleben in der Politik?
Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt mal die Politik als allgemeines Spektrum bezeichne und jetzt mal, sag ich mal, aus der Grünen Partei auch über den Tellerrand schaue, dann natürlich auf jeden Fall muss man viele Leute dafür sensibilisieren. Ich sage jetzt mal gerade in den konservativen Parteien, die das ja irgendwie als linksgrünes Thema zum Teil auch abstempeln, vor allem bei den älteren Herrschaften, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach immer super wichtig, nicht nur dafür zu sensibilisieren, sondern auch wirklich dann klare Kante gegen patriarchale Strukturen zu zeigen und auch darauf hinzuweisen, wenn jetzt bestimmte Entscheidungen oder Diskussionskulturen entstehen, einfach weil zu viele Männer im Raum sind.
Da kommt ja immer zugespitzt die Frage und die stelle ich jetzt mal dir, weil dir ja eine Frage, ob du dich diskriminiert fühlst, weil wir haben ja die Frauenquote und wir haben quotierte Redelisten und das ist tatsächlich bei Parteien, die das nicht so als Kultur haben, dann immer die Frage, ja, sind da nicht die Männer diskriminiert? Also wenn Listen quotiert werden oder sogar hart quotiert werden. Ich weiß, bei der Grünen Jugend war das auch immer ein Anliegen. Was denkst du denn dazu?
Also ich fühle mich da einfach nicht diskriminiert davon, auf keinen Fall, weil ich das einfach die Frauenquote und das Frauenstatut bei uns auch klar als Instrument sehe, einfach immer diese gläserne Dächer zu durchbrechen und einfach auch Frauen zu fördern und zu unterstützen, vor allem auch in dem Moment, wo sie vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie sich engagieren wollen oder engagieren können oder was für Potenziale in ihnen stecken. Dieses Frauenstatut hat so viele, sage ich jetzt mal, auch Karrieren in der Politik auch einfach ermöglicht, weil gläserne Decken durchbrochen wurden. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich bei der Grünen Jugend angefangen habe oder als wir bei der Grünen Jugend Mainz waren vor der Kommunalwahl, wusste ich, ich möchte gerne als Sprecher kandidieren. Und ich hatte ein Mitglied bei der Grünen Jugend, was jetzt recht neu bei der Grünen Jugend und bei den Grünen war, die Christine Sauer. Und die war sich noch unsicher, ob sie dann Sprecherin werden möchte. Und ich habe sie einfach dazu ermutigt und gesagt, wir haben hier einen Platz, der ist auch für Frauen vorgesehen. Und ich glaube, du kannst das echt ganz gut. Und dadurch hat sie auch erstmal dieses Potenzial überhaupt entfalten können, was in ihr steckt. Und jetzt ist Christine Ortsvorsteherin in Hardenberg-Münchfeld hier in Mainz, ist jetzt neue Kreisvorsitzende der Mainzer Grünen und hat sich seitdem echt super entwickelt und so diese Chancen einfach, die würden, sage ich jetzt mal, oder diese politischen Karrieren würden ja nie entstehen, wenn wir nicht das Frauenstatut hätten, wo wir sagen, von der ganz untersten Ebene bis nach oben haben wir immer mindestens 50% unserer Gremien und Liste für Frauen besetzt. Wenn nämlich Frauen, sage ich mal, zum ersten Stammtisch kommen oder zum Ortsverband und da schon sehen, da werden Listen aufgestellt, da werden Gremien gewählt oder Vorstände gewählt und da können sich einfach nur Männer wählen und dann ist der Vorstand komplett und dann ist ja alles gut, dann würde es nie passieren, dass Frauen auch ermutigt werden, so sich zu engagieren und deswegen, das ist eine super Bereicherung für uns und für die Gesellschaft.
Ja, finde ich total richtig, wie du das schilderst und ich finde tatsächlich, dass dieses Instrument der Quote da auch total gut wirkt.
Pia, wenn du mich fragst, ob ich mich von der Frauenquote diskriminiert fühle, dann könnte ich ja den Spieß rumdrehen und sagen, definierst du dich denn als Quotenfrau oder ist es für dich schlimm, über die Quote in die Politik gekommen zu sein?
Ich bin eine sehr stolze Quotenfrau, weil ich überzeugt davon bin, dass diese Quote eben das bewirkt, was du eben auch geschildert hast. Ich kann es auch bei meiner persönlichen politischen Biografie sagen, ich glaube nicht, dass ich annähernd die ersten Schritte gemacht hätte und hier sitzen würde, wenn es nicht bei uns vor Ort im Ortsverband, aber auch im Kreisvorstand und auch bei der Grünen Jugend eine Frauenquote gegeben hätte. weil tatsächlich, ich kam frisch in die Partei und ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, für irgendwas zu kandidieren. Aber dadurch, dass die Quote gab, wurde ich gefragt, hast du nicht Bock, im Vorstand mitzuarbeiten? Dann war ich plötzlich im UV-Vorstand, dann war ich im Kreisvorstand und habe da mitgearbeitet und habe gemerkt, hey, ja cool, zum einen kann ich Dinge mitplanen, mitbewirken, auf den Weg bringen und dadurch habe ich immer noch, habe ich mehr Vertrauen auch in mich und dass ich in der Politik vielleicht ganz okay bin, gefasst. Und dann kam die nächsten Schritte und ich habe tatsächlich 2 Monate lang gehadert, ob ich Sprecherin von der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz werden möchte, ob ich mir das zutraue, von einem landesweiten Verband Sprecherin zu sein. Und es war für mich richtig, ich habe da mit mir gehadert und wurde auch, ja, ein bisschen bequatscht und bin dann ins kalte Wasser gesprungen. Und das war sozusagen der Einstieg in die Landespolitik für mich. Und das war natürlich auch deswegen, weil ganz klar war, es können nicht 2 Männer als Landesvorsitzende kandidieren. Und das ist halt in Parteistrukturen, die eben keine harte Quote haben, sondern immer so, ja, es muss halt mindestens irgendwo eine Frau dabei sein. Ja, da ist es halt nicht so, dass man sich bemüht, auch Frauen zu finden und zu empowern. Und dieses Empowerment ist einfach total wichtig. Und deswegen würde ich sagen, ja, ich bin eine stolze Quotenfrau, nicht nur eine Quotenfrau, sondern auch stolz drauf. Und ich kann es nur allen Strukturen raten, sich dahingehend zu entwickeln, weil es automatisch einen Effekt hat. Und das finde ich gut, weil wir werden in der Gesellschaft immer noch unterschiedlich behandelt. Und deswegen brauchen wir leider eine Quote, um diese sozusagen diese Ungleichbehandlung auszugleichen.
Ja, das sagst du, was Wahres. Fühlst du denn dich auch, du hast gesagt, dein Role Model ist Claudia Roth, fühlst du dich denn mittlerweile auch als Role Model oder als Vorbild für junge Frauen, die überlegen, in der Politik aktiv zu werden oder sich zu engagieren?
Nee, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir so viele Frauen inzwischen auch haben. Also wir haben hier 2 junge Ministerinnen und eine davon wird jetzt Bundesministerin und die nächste junge Ministerin wird benannt nächste Woche. Das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche Frauen, weil es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Frauen und ganz viel Vielfalt und auch als weiblich gelesene Personen. Und ich finde das ganz toll und ich will einfach alle ermutigen, selbst in die Politik zu gehen und dann möglicherweise ein Role Model zu sein für einen bestimmten Typ Frau, für ein bestimmtes Politikfeld, für eine bestimmte Art der Herangehensweise. Und ich freue mich über ganz viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch ein schöneres Schlusswort für euch, nämlich von der wunderbaren Claudia Roth nochmal ein Appell an alle Hater da draußen, an alle Sexisten da draußen, warum Claudia und alle Feministinnen in der Politik niemals aufgeben werden, feministische Politik zu machen. Freut euch darauf und vielen Dank für diese großartige Spezialfolge von Wir machen das. Und wir begrüßen euch bald zur nächsten regulären Folge da wieder und verbleiben mit den Worten
Claudia Roth.
Was ich trotz allem sage, trotz allem, ist, ich schenke denen bestimmt nicht meine Angst. Sagt euch das immer wieder. Ich schenke denen nicht meine Angst. Wir schenken denen nicht unsere Angst. Das ist genau das, was sie wollen. Sie bringen uns nicht zum Schweigen.